Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Sind vor dir, Herr, als einem heiligen Gott und du kennst jeden Millimeter unseres Herzens, jede Sekunde unseres Lebens und jeden kleinsten Gedanken jetzt in diesem Moment. Wir kommen vor dich als gebrochene Sünder und wissen, wie wenig wir verdient haben, dich zu kennen oder irgendetwas von dir zu erhoffen. Und doch beten wir, wie wir gerade gesungen haben, sprich, o Herr, und erfülle in jedem von uns deinen Plan zu deiner Herrlichkeit. Und darum bete ich ganz besonders bei diesem Thema heute Morgen. Schenke Heilung, schenke Hilfe, schenke Hoffnung in der Kraft und Gnade Jesu Christi. Amen. Ich habe eine einfache, alles umfassende These heute Morgen. Wir denken zu gering von Sex. Wir denken zu gering von Sex. Ich habe nicht gesagt, wir denken zu wenig an Sex. Das ist nicht das Problem. Die Übersexualisierung unserer Gesellschaft liegt nicht an einer Überbewertung von Sex, sondern an einer massiven Unterbewertung von Sex. Es gibt zwei längere Abschnitte in der Bibel, die sich mit diesem Thema befassen. Das eine ist das Hohelied der Liebe und der andere ist Sprüche 5 bis 7. Wie damals üblich ist auch dieser Text an meinen Sohn, an den Mann adressiert, aber wie wir gestern schon gehört haben, das liegt an der Zeit, in der der Text geschrieben wurde und hier ganz besonders an der Perspektive, die Gott uns mitgibt im Blick auf die verführerische Frau. Aber das, worum es geht, geht uns alle an, Männer und Frauen gleichermaßen. Und jeder von euch darf und soll es auf sich anwenden. Das Erstaunliche hier ist, dass wir uns eigentlich bei Sprüche 5 bis 7 noch im Einleitungsteil dieses Buches befinden. Wir haben gestern gehört, ab Kapitel 10 kommt diese lange Aneinanderreihung von ganz vielen einzelnen Sprüchen. In Kapitel 1 bis 9 in diesem Buch ist es noch ein bisschen anders. Das ist sozusagen die Einleitung zum ganzen Buch, wo uns Weisheit schmackhaft gemacht werden soll, vor Augen geführt werden soll, wo wir uns grundsätzlich entscheiden sollen für oder gegen Gottes Weisheit, bevor es dann in Kapitel 10 in den vielen einzelnen Sprüchen so ganz praktisch zu den Themen geht des täglichen Lebens, Geld, Familie, Arbeit und so weiter. Aber mitten in diesem Einleitungsteil fast drei komplette Kapitel zum Thema Sex. So, was hat es da zu suchen? In der Einleitung, die uns motivieren soll, ein weises Leben zu führen. Es zeigt ganz offensichtlich, dass Gott uns unsere Sexualität sehr, sehr wichtig ist. Möglicherweise wichtiger als uns selbst. Mein Ziel heute Morgen ist, uns eine höhere Meinung von Sex zu vermitteln. Und ich will euch drei Gründe zeigen, warum Gott unsere Sexualität so wichtig ist. Grund Nummer eins: Gott ist unsere, Gott ist deine Sexualität ausgesprochen wichtig, weil es dabei um dein Leben geht. Dein Umgang mit deiner Sexualität hat Konsequenzen für dein ganzes Leben. Kapitel 5, ab Vers 8, Halte dich fern von der ehebrecherischen Frau, dein Weg, und komm ihrer Haustür nicht nah, sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen, sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsam erworbenen im eines Ausländers Haus, und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden. Kapitel 7, Vers 7 und 8. Und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand, der geht über die Straßen hin zu ihrer Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt er in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und bei Dunkelheit. Da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Vers 22. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Ochse zur Schlachtbank geht. Wie in die Fessel hüpft der Hirsch. Vers 26. Viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und zahlreich alle, die sie ermordete. Ein Weg zum Scheol ist ihr Haus, der hinabführt zu den Kammern des Todes. In den Sprüchen ist die Konsequenz daraus, nach Gottes Weisheit zu leben oder nicht nach Gottes Weisheit zu leben, immer wieder beschrieben mit Leben und mit Tod. Aber es ist nicht einfach nur dieses Leben oder dieser Tod am Ende dieses irdischen Lebens gemeint, sondern wir bekommen sehr häufig den Ausblick auf ein Leben nach diesem Leben oder eben einen ewigen Tod nach diesem Tod. Und so ist das auch, wenn wir über die Sprüche hinaus zum Thema Sex informiert werden. Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 28 macht sehr deutlich, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Der Umgang mit deiner Sexualität hat erstmal Auswirkungen auf dein Leben hier und jetzt. Sexualität außerhalb des von Gott dafür vorgesehenen Rahmens der Ehe zwischen Mann und Frau. Von der Affäre neben der Ehe, von dem Sex vor der Ehe, über Pornografie, über Selbstbefriedigung bis hin zum Zurschautragen deiner eigenen Sexualität durch Sexting oder sexy Kleidung oder anzüglichem Umgang mit anderen. All das hat zerstörerische Auswirkungen für Ehen und Familien, für Lebensläufe und Persönlichkeiten. Es führt zu körperlichen und zu seelischen Abhängigkeiten, zu Einschränkungen, zu Schäden. Und ich erspare mir all die Studien, die es darüber gibt und die ihr selbst nachlesen könnt, über die Auswirkungen der Sexualisierung unserer Gesellschaft. Die Bibel macht sehr deutlich, jede sexuelle Sünde hat ihre Konsequenzen, auch wenn wir sie nicht unbedingt sehen. Ich lebe etwas mehr seit 30 Jahren auf diesem Planeten und ich kann nicht zählen, wie oft ich mich irgendwo verletzt habe. Ich werde nochmal sehr deutlich daran erinnert, wie häufig das sein muss durch meine Jungs, die jeden Tag mehrere Schnittwunden und Beulen und alles Mögliche davon tragen. Jede Verletzung, jeder kleine Schnitt, selbst bei meiner Rasur morgens, hinterlässt etwas. Hunderte, tausende größere oder kleinere Verletzungen in meinem Leben mögen verheilt sein, aber ihre Narben bleiben. Selbst wenn man sie bei den meisten kleinen Verletzungen nicht sieht, das Gesicht von Männern, die sich jeden Morgen rasieren, wenn sie sich nass rasieren, ist voll von Narben irgendwann. Jede sexuelle Sünde hinterlässt ihre Narbe, ob ihr sie seht oder nicht. Dein Umgang mit deiner Sexualität hat dramatische Konsequenzen für dein Leben. Aber das ist nicht die einzige, das ist nicht die größte Gefahr. Es gibt eben auch nochmal dieses andere Level, was wir nicht durch Statistiken und Studien erfassen können, was für uns nur dann sichtbar ist, wenn wir wirklich daran glauben, dass dieses Wort Gottes tatsächlich unfehlbar und nützlich ist und bedeutend für jeden Bereich unseres Lebens, einschließlich diesen. Und wenn wir glauben, dass echte Weisheit tatsächlich die Kunst ist, heilig zu leben. Und das ist, dass dein Umgang mit deiner Sexualität Konsequenzen hat. Nicht nur für dein Leben hier, sondern für die Ewigkeit. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Mit anderen Worten, mit unserer Sexualität falsch umzugehen, ist schlimmer, als wenn hier gleich ein Amokläufer hineinkommen würde, wild um sich schießen und etliche von euch verletzen würde, bis dahin, dass ihr einige eurer Gliedmaßen verliert. Schmerzhaft, tragisch, der Umgang mit eurer Sexualität ist dramatischer als das. Sexuelle Sünde hat schlimmere Auswirkungen, als wenn du deinen Finger oder deinen Arm oder dein Bein verlierst. Es geht um Wichtigeres, als dass wir nur unser Leben hier auf der Erde ruinieren. Es geht um ewiges Leben mit Gott oder ewiges Leid ohne Gott. Das ist die Tragweite, über die wir heute Morgen sprechen. So, wenn wir, wie wir heute hier sind, nicht bereit sind zu kämpfen für sexuelle Reinheit, dann ist das, wo wir landen werden. So, das ist ein guter Grund, warum unsere Sexualität Gott sehr wichtig ist. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Leichtfertig mit Sex umzugehen, ist zu leben wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geht. Jetzt, warum ist das so? Warum ist Gott so streng? Warum ist Gott so kleinlich, so engstirnig? Warum geht es ihm um diese Details? Ich meine, was soll das? Sexuelle Reize, die wir haben, warum das alles nur auf die Ehe beschränken? Warum muss er gleich Himmel und Hölle herbeirufen? Wegen ein bisschen Sexting und ein paar Bildchen auf meinem Smartphone. Offenbar steckt etwas mehr dahinter als nur ein paar moralische Ideale. Und das ist uns eigentlich auch klar, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wenn du dein Radio einschaltest, wenn du die großen Stücke der Weltliteratur liest oder wenigstens die Verfilmungen davon mal anschaust, wenn du die aktuellen Filmhits in den Kino-News ansiehst, du kannst eins nach dem anderen durchgehen und sie alle bezeugen einhellig die Überzeugung, dass die romantische Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, egal wo auf diesem Planeten wir uns befinden, etwas Besonderes ist. Was wir häufig übersehen ist, dass das Besondere und das Großartige daran Gott selbst ist. Und das ist, was uns zu unserem zweiten Grund führt. Gott ist deine Sexualität sehr wichtig, weil es dabei um Gott geht. Es gibt eine tiefgründige Verbindung zwischen Sex und Gott. Versuchen wir es mal philosophisch mit dem Philosoph Peter Kreeft. Sex ist wie Religion nicht nur, weil es objektiv an sich heilig ist, sondern auch, weil es uns subjektiv einen Vorgeschmack auf den Himmel gibt. Auf das sich selbst vergessen, sich selbst überschreiten, sich selbst schenken, für das unsere tiefsten Herzen geschaffen sind, wonach sie sich sehnen und ohne dass sie nicht zufrieden sein werden, weil sie in Gottes Ebenbild gemacht sind und dieses sich selbst geben das innere Leben der Dreieinigkeit bildet. Wenn das nicht hohe praktische Theologie ist. Die leidenschaftliche Selbsthingabe durch sexuelle Hingabe, nach der wir Menschen uns sehen, ist zunächst einmal Teil des Abbildes der leidenschaftlichen Hingabebereitschaft Gottes. Das heißt, der junge Mann, der eine Frau nach der anderen verführt, die junge Frau, die sich knapp und eng anzieht, sodass ihr Körper andere anzieht, das Mädchen, das freizügig Bilder von sich über WhatsApp verschickt, der Junge, der diese und andere Bilder auf seinem Computer anschaut, sie alle sind eigentlich unbewusst auf der Suche nach Gott. Das ist das, was der Philosoph Blaise Pascal mal beobachtet hat, als er sagt, das menschliche Herz ist im Prinzip ein Vakuum, das eigentlich nur von Gott gefüllt werden kann, während wir versuchen, es mit allen möglichen anderen Dingen zu füllen. So, die Sehnsucht hinter deinen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen ist eigentlich ein Hinweis auf Gott als denjenigen, der als Einziger sie vollends stillen kann. Gott hat dich mit deiner Sexualität geschaffen, mit sexuellen Bedürfnissen, die sich zu Recht nach sexueller Befriedigung sehen. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist etwas Gutes. Etwas Gutes, das Gott genau so wollte, weil uns diese tiefen sexuellen Bedürfnisse auf ein noch viel tieferes Bedürfnis hinweisen. Unser Bedürfnis nach Gott. So, für Gott ist dein Umgang mit Sex eine lebensentscheidende Angelegenheit, weil es etwas mit ihm zu tun hat. Jetzt können wir das auch an biblischen Text belegen, diese philosophische Einsicht. Ja, denke ich, das können wir. Nummer 1 hier direkt in den Sprüchen. Schlagt mal Sprüche Kapitel 8 und 9 auf. Da zeigt sich, dass sexuelle Untreue nicht zu trennen ist von geistlicher Untreue gegenüber Gott. In Kapitel 9 steht Frau Dummheit, Frau Weisheit gegenüber als personifizierte geistliche Untreue gegenüber geistlicher Treue. Und dabei finden wir die gleichen Beschreibungen wie bei der Ehebrecherin der Verführung in Kapitel 5 bis 7. Vers 13, Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Wegs vorübergehen und die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und wer weiß nicht, dass dort die Schatten sind, die in den Tiefen der Scheol ihre Geladenen. Sexuelle Untreue ist gleich geistliche Untreue gegenüber Gott. Und niemand wusste das besser als der Verfasser dieser Psalmen, Salomon. Seine sexuelle Untreue ist das, was sein Herz von Gott entfernt hat. Mit sexueller Untreue kann ich nicht klar auf Gott blicken. Aber hier in Kapitel 5 sehen wir es genauso. Sexuelle Treue wird hier ausdrücklich definiert in 15 bis 21 als ausgelebte Sexualität innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Vers 15, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, das heißt an deinem Ehepartner. Und wenn wir jetzt von hier aus mal unseren Blick weiten in den Rest der Bibel, dann ist das der Rahmen, innerhalb dessen Sexualität immer als gut und richtig beschrieben wird. Nicht nur, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Dann bräuchten wir Vers 15 nicht und die nächsten Verse. Sondern es spielt eine größere Rolle in der ganzen Offenbarung der Geschichte Gottes. Die Bibel beginnt mit einer Ehe zwischen den ersten Menschen Adam und Eva. Und die Bibel endet auch mit einer Ehe der Hochzeit von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Und dazwischen wird die zentrale Botschaft der Bibel immer wieder mit der Ehe veranschaulicht. Die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea beschreiben immer wieder Gott als treu und Gottes Volk als untreue Ehefrau. Ihr gegenüber Gott als treuer, bedingungslos liebender Ehemann. Und dann, wenn wir vom Alten Testament in die Evangelien kommen, beschreibt Johannes und Jesus selbst Jesus als den Bräutigam, der kommt, um sein Volk, seine Braut zu holen. Und schließlich in den Briefen Paulus beschreibt die Gemeinde Jesu, die er erlöst, als Verlobte. In 2. Korinther 11. Und in seiner Anweisung an Ehepaare macht er deutlich, spiegelt in eurer Ehe wider, wie Christus seine Gemeinde liebt, die sich ihm hingibt. So jeder weiß und jeder spürt, dass die romantische Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau etwas Besonderes ist. Aber nur hier in der Bibel erfahren wir, warum das so ist. Weil Gott einen größeren Plan damit hat. Romantik ist nicht einfach nur ein evolutionär entstandener Überlebensmechanismus. Das Drama menschlicher Romantik, das sich ständig zwischen Männern und Frauen überall auf diesem Planeten abspielt, ist ein Abbild von Gott. Denn Romantik ist Gottes Realität. Es ist letzten Endes die Realität des Evangeliums. Schaut, Gott liebt uns nicht bloß auf eine allgemeine platonische Art und Weise. Er liebt uns mit einer innigen, mit einer herzlichen, mit einer eifersüchtigen, mit einer brennenden, mit einer romantischen Liebe. Und ein verliebtes Ehepaar, ob es weiß oder nicht, spiegelt genau diese große romantische Liebes- und Leidensgeschichte der Bibel wider. Tausendfach auf diesem Planeten. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde und ist bereit, bis in den Tod zu gehen und alles zu erleiden, um seine geliebte Frau zu erlösen und zu sich zu holen, die auf der dunklen Seite des Lebens gefangen ist. Es ist das große Liebesdrama, wenn wir es mal so verkürzt formulieren wollen, für das das Universum geschaffen wurde. Jesus Christus geht in den Tod für Sünder und macht sie zu seiner Braut. Das ist, worauf wir hingewiesen werden, woran wir erinnert werden, was uns veranschaulicht wird, wenn ein Mann und eine Frau sich verlieben, wenn sie einander versprechen, wenn sie sich aneinander binden und wenn sie sich sexuell vereinigen und zusammenkleben, bis dass der Tod sie scheide. Dieses Evangelium ist der ultimative Grund, warum Gott deine Sexualität so wichtig ist. Und am deutlichsten sehen wir das in Epheserbrief Kapitel 5. Schlag mal mit mir auf Epheser Kapitel 5. Hier erklärt Paulus, wie die christliche Ehe aussehen soll, ab Vers 21. Und schreibt, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie die Gemeinde sich Jesus Christus unterordnet. Und dann nennt er in Vers 32 den Grund. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Diese unverbrüchliche Einheit zwischen Christus und der Gemeinde soll durch die christliche Ehe ausgedrückt werden. Und wesentlicher Teil von dieser Einheit ist was? Sex. Und das steht genau davor in Vers 31. Die zwei werden ein Fleisch sein. So, jetzt beachte, ein Fleisch sein in Vers 31 hat eine direkte Verbindung mit der Formulierung in Vers 30. Vers 30. Denn wir sind Glieder seines, das heißt Jesu Leibes. Und gemeint ist hier genau die gleiche intime Vereinigung. Glieder seines Leibes sein ist wie ein Fleisch sein. Anders ausgedrückt, aber das gleiche Bild. Sie werden ein Fleisch sein, ich deute es auf Christus und die Gemeinde und davor. Wir sind Glieder seines Leibes. So, das heißt, die Gläubigen sind so intim mit Jesus Christus verbunden, dass wir sozusagen ein Fleisch mit ihm sind. Glieder seines Leibes. Hier ist die große Neuigkeit über Sex. Die christliche Ehe, einschließlich der sexuellen Vereinigung darin, ist ein lebendiges Bild für die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Die Braut Jesu erwartet sehnsüchtig die Rückkehr ihres Erlösers, die Vollendung der Vereinigung mit dem, der sie erkauft hat und sie zu sich holt. Und sie ruft leidenschaftlich, Amen, ja, komm, Herr Jesus. So, die sexuelle Vereinigung zwischen Mann und Frau ist ein lebendiger, ein spürbarer Ausdruck der Intimität und Ekstase der Vereinigung mit Jesus Christus, auf die die Gemeinde wartet. Hier bekommt Sex seine ultimative Schönheit und Herrlichkeit. Und wir haben diese Schönheit ausgeblendet und übersehen und abgelehnt. Wir, nicht nur die Welt da draußen, wir haben die Herrlichkeit Jesu Christi ausgeblendet bei unserem Reden über und bei unserem Umgang mit Sex. Wenn wir Sex genießen, ohne dankbar zu sein für die herrliche Beziehung zu unserem Erlöser, die sie uns darstellt. Wenn wir uns daran nachsehnen und dabei nur an uns denken und nicht an Gott. Wenn wir in unterschiedlicher Weise diese Fragen stellen, sollte Gott wirklich jede Art von sexueller Befriedigung nur auf die Ehe zwischen Mann und Frau begrenzt haben? Und wenn ja, wo genau steht denn das in der Bibel? Und wir übersehen auf dieser Suche nach irgendwelchen Belegtexten, die wir gerne als Ausrede benutzen wollen, die große Botschaft der Bibel, den Wald vor unseren Augen, um die es eigentlich geht. Wenn wir über Sex reden und nicht mehr erklären sollen können als dann ist es gut und dann ist es schlecht. Und wenn wir mit unseren sexuellen Reizen spielen, statt es auf den Rahmen zu beschränken, auf den Gott es beschränken will, um eine Botschaft damit auszudrücken. Und wir einfach sagen, es ist meine Entscheidung und meine Meinung, wie ich damit umgehe. So, wir haben nicht verstanden, worum es eigentlich geht, wenn wir uns nicht vor Augen halten, was wir mit unserem Körper in sexueller Hinsicht zeigen und ausdrücken sollten, nichts weniger als die Herrlichkeit und Schönheit Jesu Christi und unserer reinen und unteilbaren Liebesbeziehung zu ihm. So, wenn Gott in seinem Wort über Sex etwas zu sagen hat, dann weil er uns den Blick hinter die Fassade richten will, auf die wir uns in der Regel beschränken, um uns zu zeigen, es ist mir wichtig, weil es dabei um mich geht. So, wir denken viel zu gering von Sex. Aber ich habe gesagt, das Problem ist nicht, dass Sex völlig überbewertet wird, sondern dass es unterbewertet wird. Es geht nicht darum, jetzt Sex nur eine theologische Bedeutung zu geben und sagen, okay, und die Praxis spielt keine Rolle mehr. Eigentlich ist es doch nur eine größtenteils lästige Erfindung, die wir im Prinzip gar nicht bräuchten, sondern nein, es ist ein herrliches, genießbares Geschenk Gottes, aber seine Bedeutung geht weit über das hinauf, worauf wir uns meistens beschränken. Und das führt uns zu unserem dritten Grund, warum es Gott so wichtig ist, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, weil es nämlich dabei um deine Nachfolge geht. Sprüche 5 macht es sehr deutlich, dass sexuelle Befriedigung zunächst mal auch eine Schutzfunktion innerhalb der Ehe für die Ehepartner hat. Das ist dieser sehr deutliche Kontrast in Kapitel 5 zwischen sexuellen Reizen und sexueller Erfüllung außerhalb der Ehe in Vers 7 und 14 und dann innerhalb der Ehe in Vers 15 bis 21. Dort ist es ein trügerischer Reinfall und da ist es ein guter, gottgegebener Genuss. Und hier wird Bildsprache verwendet, Vers 3. Sieht begehrenswert und süß aus und es schmeckt aber eigentlich bitter. Und für legitimen Sex in Vers 15 nicht der Honig aus Vers 3, sondern Wasser. Sieht vielleicht vergleichsweise langweilig aus, ist aber erfrischend. So, bei Sex ist es ein bisschen wieder wie beim Essen. Sex in der Ehe ist wie ein ganz herrliches Festessen. So mit Steak und Salat und guter Soße und tollen Nachtisch. Es schmeckt gut und es ist gesund und gut für die Ehe. Sex außerhalb der Ehe, in welcher Form auch immer, ist bestenfalls wie Süßigkeiten. Es schmeckt vielleicht gut, aber es hält nicht an. Und auf Dauer ist es ungesund und macht krank in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zu anderen Männern und Frauen. So, hier die Aufforderung, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, übersetzt, genieße die sexuelle Vereinigung mit deinem Ehepartner, die uns zeigt, Gott will uns nicht einfach nur von was abhalten, sondern er will es uns auch genießen lassen, statt außerhalb der Ehe, in der Ehe. So an alle von euch, die wenigen, die schon verheiratet sind und die vielen, die hoffen, noch verheiratet zu werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte ihres Lebens, angesichts einer riesigen Flut von Verführung in sexueller Hinsicht auf allen möglichen Weisen und Kanälen, deine sexuelle Hingabe an deinen Ehepartner ist ein Mittel Gottes, dein Ehepartner vor sexueller Sünde und in sexueller Reinheit zu bewahren. Okay. 90% denken, gut zu wissen, ich merke es mir für später. Aber was jetzt? Wie hilft es mir als Single, dem diese Befriedigung nach Gottes Plan nicht oder lange nicht und möglicherweise sogar nie zur Verfügung steht? Hier ist eine Perspektive für unverheiratet. Wenn dir die gottgewollte körperliche Befriedigung deiner sexuellen Bedürfnisse verwehrt bleibt, dann hält Gott eine besondere Portion seiner Gnade und Hilfe durch Glauben bereit. Und ich will es euch zeigen anhand von Philipper 4, Vers 11. Schlagt diesen Vers auf, markiert euch diesen Vers und haltet ihn euch vor Augen. Als Gottes Zusage, Blick auf sexuelle Kämpfe. Philipper 4, Vers 11. Paulus schreibt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Paulus sagt, ich habe gelernt zu hungern. Und ich habe gelernt, diesen Hunger durchzustehen, durch den, der mich kräftigt. Jetzt, wenn es möglich ist, durch Gottes Gnade zu lernen, trotz Hunger zufrieden zu sein, weil Gott uns in übernatürlicher Weise die Kraft gibt, die uns eigentlich Nahrung geben sollte, dann ist es auch möglich, durch Gottes Gnade zu lernen, trotz sexuellen Hungers zufrieden zu sein, weil Gott uns in übernatürlicher Weise die Befriedigung gibt, die Sex uns geben sollte. Hunger auszuhalten ist schmerzhaft. Sexuellen Hunger auszuhalten ist schmerzhaft. Es ist anstrengend. Es ist hinderlich. Es ist kräftezehrend, es ist frustrierend, es ist verletzend. Ich sage hier nicht, dass es einen einfachen Drei-Schritte-Weg gibt zur sexuellen Reinheit. Es ist ein sehr kräftezehrender, frustrierender, harter Kampf, wie Hunger und Mangel durchzustehen. Aber ich sage, es gibt eine reale Hoffnung für diesen Kampf. Gott will dich kräftigen und lernen lassen, im Hunger, auch im sexuellen Hunger, zufrieden, befriedigt zu sein durch ihn. Und um euch ein sehr lebendiges Beispiel dafür zu geben, wie das aussieht, hier ein sehr ehrlicher Artikel von Fabienne, einer jungen Frau, die seit vielen Jahren, viel länger als ihr lieb ist, schon Single ist, ohne Sex auskommen muss und über diese Herausforderung sexueller Reinheit als Single schreibt. Ein längeres Zitat. Zu verstehen und wertzuschätzen, dass Gott sexuelle Erfüllung für die Ehe vorgesehen hat, führt ja nicht dazu, dass ich sie mir weniger wünsche. Es ist ziemlich schwierig, den eigenen Körper davon zu überzeugen, dass er nichts verpasst von dem, das zu genießen er eigentlich geschaffen wurde. Ich weiß, Gott kennt meinen Körper und mein Herz. Und ich weiß, er hat dieses Verlangen in mir geschaffen, genauso wie er meinen Magen geschaffen hat, dass er jeden Vormittag um 11 Uhr Hunger hat. Mein Hunger ist dazu da, mich zum Essen zu bringen, also esse ich. Dennoch hat mein Vater mir gesagt, wenn ich in dieser Hinsicht hungrig bin, dann muss ich ihm vertrauen, statt mir selbst etwas zu essen zu suchen. Und er schien es für richtig zu halten, mir keine Garantie dafür zu geben, dass dieser Hunger jemals in diesem Leben gestillt würde. Natürlich knurrt mein Körper und während er das tut, habe ich zu bezeugen, mitten in meinem Hunger, dass Gott vertrauenswürdig ist und ich lerne, für etwas Besseres zu hungern. Dieser Schmerz ist ein Segen geworden, indem er mich gezwungen hat, mich voll an Gott zu hängen, für meine Freude auf ihn zu bauen. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Er ruft uns nicht auf, dazu zu hungern, weil er will, dass wir uns miserabel fühlen. Er ruft uns dazu auf, zu hungern, weil er will, dass wir die größte Freude erleben, die ein Mensch überhaupt erleben kann, ihn selbst. Natürlich hört sich für diese Welt nichts dümmer an als eine Person, die nach Reinheit strebt, nicht aufgrund einer religiösen Pflicht, sondern aus Glaube daran, dass eine größere Freude für diejenigen bereit liegt, die ihrem Schöpfer vertrauen. Nichts lässt Gott so schön aussehen, als wenn wir, die seine Güte geschmeckt haben, unser Leben nutzen, um zu bezeugen, dass wir auf vorübergehende Freude verzichten, um mehr von ihm zu schmecken. Zitat Ende. Hier ist meine Überzeugung. Sex ist nur der Trailer. Jesus ist der Film. Der Trailer ist ein begrenzter Vorgeschmack. Jesus ist die vollkommene Erfüllung. Wenn du nie den Trailer gesehen hast, aber Jesus kennst, hast du nichts verpasst. Das Wesentliche des Genusses, auf den deine Sexualität hinweist, steht dir zur Verfügung in der innigen, romantischen, leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus. Sex ist nicht größer und nicht schöner und nicht erfüllender als Jesus. Die Frage, die sich uns angesichts unserer Kämpfe und Versuchungen stellt, ist dieses Bekenntnis ist wert, dafür zu kämpfen und zu hungern. Denke daran, dein Kampf um sexuelle Reinheit hat auch als Single eine theologische Bedeutung. Wo christliche Ehepaare in ihrem Ehebett einen Vorgeschmack davon ausdrücken, wie herrlich die Vereinigung mit Jesus Christus ist und in der Zukunft sein wird. Da drücken christliche Singles in ihrer bewussten Enthaltung aus, dass die Vereinigung mit Jesus Christus es wert ist, zu verzichten und zu hungern und dafür zu kämpfen. Und ja, vielleicht haben Sie in vielerlei Hinsicht hier häufig die schwierigere Aufgabe. Und darum hier die praktische Ermutigung für diesen Kampf aus Sprüche 7, 4 bis 5. Sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du, und Verwandte nenne dich Einsicht, dass sie dich bewahre vor der fremden Frau, vor der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht. Hier ist der praktische Weg, Versuchung zu widerstehen. Die wiederholte Aufforderung, bewahre meine Worte, mein Sohn. Hier ganz praktisch in der persönlichen Ausdrucksform, sie zu heiraten, die Weisheit Gottes. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Das ist im Hohenlied der Liebe eine Liebeserklärung an den Partner. Und nenne Klugheit, wie Luther übersetzt, deine Freundin, dass sie dich bewahre vor der Verführerin. So, wir hängen uns an Gott, hier personifiziert als seine Weisheit, und sagen, du bist meine Liebe, du bist meine Erfüllung, ich will dich mehr als irgendeinen Mann und irgendeine Frau auf diesem Planeten. Viele von euch stehen vielleicht mitten in diesem Kampf. Und ihr fragt euch, wie soll das gehen? Mitten in meiner sexuellen Unzufriedenheit. Von wem werde ich dann da leidenschaftlich geliebt? Hör mal, wie das Neue Testament genau diese Frage mit der elementaren Grundlage des Evangeliums beantwortet. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. So, an Jesus Christus hängen, an Jesus Christus glauben bedeutet, aus zwei wird eins. Eine Ehe wird geschlossen sozusagen. Ihm so zu vertrauen, dass wir uns ihm ganz hingeben wie in der sexuellen Verbindung. Es bedeutet, in Geist und Körper mit ihm verbunden zu werden. Jetzt, wie ist das möglich, dass die reinste und heiligste Person, die je auf dieser Erde gelebt hat, sich mit mir, mit dir verbinden will? Indem er in seiner leidenschaftlichen Liebe für sexuell verdorbene und sexuell zerbrochene Sünder ans Kreuz ging, um sie völlig reinzuwaschen und um sie passend und heilig und schön zu machen für sich. Er gibt sich dir völlig hin in Gnade, du gibst dich ihm völlig hin, Leib und Seele im Glauben. Und so seid ihr auf Ängste nicht nur körperlich, sondern mehr als körperlich, körperlich und geistlich verbunden mit der liebevollsten Person des Universums. Jesus Christus ist seinen Geliebten näher, er liebt sie intensiver und erfüllt sie mehr, als jeder Ehepartner auf der Welt es je tun könnte. Und in dieser Liebe liebt er auch die, die keiner sonst lieben will. So, wo du kein Wasser in deiner eigenen Zisterne hast, will er dir etwas Besseres zu trinken geben. Das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser, das ewig hält. Und die Frage ist, ist es für uns bloße Theorie oder Theologie? Oder wollen wir darum ringen, das zu glauben? Im Kampf um sexuelle Reinheit, das ist meine tiefste Überzeugung, gibt es keine größere Motivation als das Evangelium von Jesus Christus. Wir alle erinnern uns an letzten Sommer, als nach vielen Jahren Pause Deutschland wieder Weltmeister wurde. Und wir alle erinnern uns an den Mann, der das entscheidende Tor schoss, Mario Götze. Und viele von uns erinnern sich daran, dass bevor Mario Götze eingewechselt wurde und auf den Platz ging, Juri Löw ihn zu sich nahm und ihm etwas zuflüsterte. Und alle fragten sich, was hat er ihm gesagt? Und er sagte ihm, angesichts von Tausenden im Stadion, Millionen auf der ganzen Welt, die zuschauen, angesichts all der Fehler, die er machen kann, wenn er gleich auf dem Platz ist, angesichts der riesigen Verantwortung und der riesigen Chance, die er hat, was sagt er ihm? Geh raus und zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Du stehst im Angesicht unglaublich großer Verantwortung, unglaublich großer sexueller Verführung, unglaublich großer Scham von all der Sünde und deinem Versagen, das du schon hast. Und Gott nimmt dich an seine Seite und sagt dir, geh raus und zeig der Welt, dass Jesus besser ist als Sex. So, wir denken viel zu gering von Sex. Lass mich schließen mit drei Anwendungen aus den drei Gründen, die wir gesehen haben. Nummer eins, weil es bei deinem Umgang mit deiner Sexualität um dein Leben geht, nimm Sexualität nicht auf die leichte Schulter. Dein Umgang mit deiner Sexualität, mit deinen sexuellen Reizen, mit deinen sexuellen Bedürfnissen hat ewige Konsequenzen und zwar sowohl für dich als auch für andere. Also spiel nicht damit. Nummer zwei, weil es bei deiner Sexualität um nichts weniger geht als um Gott, behandle sie als das, wozu er sie gedacht hat. Ermutigt zur Reinheit, zur Heiligkeit, indem wir uns die Herrlichkeit der leidenschaftlichen Liebe Jesu Christi vor Augen halten und seine Herrlichkeit und Heiligkeit und Schönheit als Motivation nehmen, diesen intimsten Teil des Evangeliums auszudrücken und zu bewahren. Nummer drei, weil es bei deiner Sexualität um deine Nachfolge geht. Lasst uns dieses Thema nicht tabuisieren. Es ist elementarer Teil unseres Lebens mit Jesus und wir führen dieses Leben nicht alleine. Es ist nicht peinlich, sondern notwendig, dass wir einander helfen, einander anspornen, einander ganz konkret schützen in Zeiten der Enthaltsamkeit, der Langeweile, der Enttäuschung und des Hungers. Den Kampf um sexuelle Reinheit nicht alleine auf meinem Zimmer, sondern gemeinsam zu führen. So, junge Leute, findet Wege, ehrlich und klar zusammenzustehen in Gnade und Heilung und Vergebung und Kraft Jesu Christi. Es wird der Tag kommen, an dem die Warnungen und Aufforderungen von Sprüche 5 bis 7 nicht mehr nötig sein werden. An dem jede sexuelle Versuchung erlöschen wird, an dem jede sexuelle Sünde ausgetilgt wird, an dem jede sexuelle Befriedigung unendlich weit übertroffen wird von der Erfüllung der vollkommenen und ungetrübten Einheit mit unserem Erlöser. Es wird der Tag kommen, wenn diejenigen, die hungern und warten und sehnsüchtig hungern und warten in den ewigen Genuss einer unangefochtenen, vollendeten Ehebeziehung mit Jesus Christus eingehen werden. Es wird der Tag kommen. Oh, dass hoffentlich viele von uns erleben, was Johannes vorhergesehen hat. Wie etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner sprach: Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen ist aber die Gerechtigkeit der Heiligen. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Die Worte, die wahrhaftigen Worte Gottes. Herr, darum beten wir, darum bete ich, dass aus diesem Raum heraus Hunderte in diese Welt gehen werden, aus dieser Konferenz herausgehen werden, in eine Umgebung mit einem viel zu geringen Bild von Gott gegebenem Sex und dazu bereit sind zu kämpfen und der Welt zu zeigen, dass Jesus besser ist. Und ich bete, dass du viele von uns tatsächlich erleben lässt, wie du sie stärkst mit übernatürlicher Kraft und Gnade. Und dass sowohl der Genuss deiner herrlichen Gabe als auch der Verzicht auf diese Gabe uns noch sehnsüchtiger auf den warten lässt, der gesagt hat: Siehe, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.